Halleluja, Jesus, wir danken dir einfach, Herr, dass du mitten unter uns bist, dass du der Herr bist, dass wir dich feiern dürfen. Herr, danke, dass wir diese Gelegenheit haben, von deiner Größe, von deiner Liebe zu reden, zu singen, Herr. Herr, ich bete, Herr, dass deine Herrlichkeit über uns kommt. Herr, dass sie uns wirklich erfüllt, dass sie uns wirklich, Herr, unser Herz bewegt. Jesus, ich danke dir einfach, dass du gegenwärtig bist, dass du da bist. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen oder wenn ihr steht und die zu Hause sind, ihr dürft euch jetzt einen Kaffee holen. Bis dahin schwafel ich ein bisschen. So, wir haben ein bisschen Technik umgebaut. Wir haben aber auch ein bisschen mehr Raum geschaffen und das hat Heike ja schon gesagt. Das sieht richtig gut aus, sieht wieder aus wie Gottesdienst. Wir haben die ganze Kameras und alles so weggepackt, dass man es nicht sieht. Vielleicht habt ihr gesehen, dass einige Bilder manchmal so ein bisschen rosa wirken oder so. Da sind wir noch dran am Arbeiten. Das ist durch die Umstellung alles gar nicht so einfach. Also das wird alles noch behoben und beseitigt. Also wenn ich so wie so ein rosa Schweinchen erscheine, dann denkt an lecker, nicht an blöd. So, ich hoffe, ihr habt ja euren Kaffee schon da. Und zwar, heute ist ja Thema Predigt to go. Und meistens ist es ja irgendwie so mit so einem Pappbecher verbunden, so Kaffee to go. Ich fand dieses Thema eigentlich sehr gut, weil Predigt to go ist heutzutage in dieser ganzen Krisenzeit eigentlich fast Standard. Also diejenigen, die gerne Predigten hören, die können unterwegs im Auto oder zur Arbeit oder zu Hause zu jeder Zeit und Unzeit sich Predigten anhören. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil es tatsächlich auch so ist, dass das Wort Gottes uns auch darauf aufmerksam macht, dass wir uns mit dem Wort Gottes zurüsten sollen und uns nicht verkriechen sollen damit, sondern rausgehen. Das ist eigentlich der Hintergedanke dieses Predigt to go. Also, ich komme gleich drauf. So. Ja, die Kirche ist heute wirklich in einer Veränderung, ist im Wandel. Und ich möchte euch stückweise damit hineinnehmen. Was passiert momentan? Was passiert auch in der Zukunft? Es werden bestimmte Dinge bleiben. Und das möchte ich gleich von vornherein sagen. Die Welt soll es hören und ihr, die ihr hierher seid, alle soll es hören. Die Kirche wird es immer geben. Sie wird nicht aussterben. Das ist einmal Fakt. Die Kirche, zwei Drittel der Bibel, ist darauf ausgerichtet, auf Kirche. Und Jesus selbst hat letztendlich seine Jünger ausgesandt, Kirche zu bauen. Kirche einfach Gemeinschaft einfach zu gründen. Paulus war einer der Vorbilder dafür. Wie viele Gemeinden hat er gegründet? Wenn ich mir so vorstelle, dass ein Paulus nach Philippi geht und dort eine Gemeinde gründet und dort sich Leute bekehren aus dem Hause von Caesar, also seine Frau und seine Tochter und irgendwelche so Familie, das geschichtlich irgendwie soll das so sein. Ich weiß es jetzt nicht genau, weil die Geschichtsbücher habe ich jetzt so nicht gelesen, aber man weiß es, dass aus der Familie von Caesar, also nicht von Caesar, den Caesar, sondern von, wie heißt er, der noch das Ganze verbrannt hat, der Caligula, ne? Nein, Quatsch, Nero, genau. Nero, zu Neros Zeiten, das war im Grunde der Moment, wo der größte Christenverfolger da war. Das war der Moment, wo Paulus Gemeinden gegründet hat. Und er hat die meisten Kirchen verfolgt, er hat die meisten Christen verfolgt, den Nero. Und jetzt bekehrt sich aus seiner Familie jemand in Philippi. Und er schreibt im Philipperbrief, schreibt er abschließend, dass sie gegrüßt werden sollen. Es ist schon interessant. Sie müssen sich im Grunde verstecken, damit sie überhaupt einen Gottesdienst feiern dürfen. Was haben wir eigentlich für ein Problem? Ne? Wir brauchen uns gar nicht verstecken. Bisschen Abstand, okay. Vielleicht ist nicht so kuschelig. Aber im Grunde, wenn ich mir überlege, was war denn das für eine Motivation? Was war das für eine Herzensleidenschaft von einem Paulus, hinauszugehen in eine verfolgte Welt, dort, wo man politisch verfolgt worden ist, wo man getötet worden ist, wo man weiß, dass die Christen den Löwen zum Fraß vorgeworfen worden sind. In dieser Dynamik, in dieser Angst, in diesem Horror, bekehren sich sogar Leute, und das ist der Humor Gottes fast. Auch wenn es nicht so traurig wäre, würde ich es lustig finden. Da kommt Gott und nimmt Leute aus seiner eigenen Familie. Gott ist nichts unmöglich. Gott ist diese ganze Situation, für Gott ist das nicht unmöglich, sondern bei uns Christen, wir sollten in jeder Krise sollten ja eine Chance sehen. Das ist so. Und hier ist letztendlich die Kirche im Wandel. Vielleicht, und ich würde schon fast behaupten, ich glaube sogar daran, dass es gut ist. Ich glaube, dass die Kirche nicht gut weiter überlebt hätte, hätten wir so weitergemacht wie vor Corona. Wir sollen ja Licht sein in dieser Welt. Wir sollen in dieser Welt Orientierungspunkte sein. Wir sollen ein Licht sein wie eine Stadt, die auf dem Berg steht, nicht irgendwo unsichtbar ist, sondern erkannt wird. Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Gaben, mit dem, was du hast. Also es ist nicht falsch, das, was Gott in dich hineingelegt hat, rauszuhauen. Es ist nicht Hochmut, es ist nicht Anmaßung, es ist nicht, keine Ahnung, es ist nicht irgendwo, dass du sagst, ja, das ist arrogant, ich kann ja nicht mit meinen Talenten, mit meinen Gaben jetzt hier irgendwie rumprotzen. Doch, kannst du. Das darfst du sogar. Das sagt sogar das Wort Gottes, dass du ein Licht sein sollst in dieser Welt. Und dieses Licht soll leuchten. Und dieses Licht hat keinen Sinn, wenn wir uns hier gegenseitig anleuchten. Dann verblenden wir uns, wir blenden uns nur in den Gemeinden. Versteht ihr diesen Gedanken? Wenn wir Licht sein sollen untereinander, was bringt das denn? Ich beleuchte dich, du beleuchtest mich und irgendwie sind wir nur verblendet. Und dann fangen wir Unterschiede zu machen. Ich leuchte besser als du. Und dann werden wir untersuchen, wie das eigentlich so in den Gottesdiensten ist und wie das unter den Christen ist, wer mehr leuchtet und wer hat sozusagen den heiligen Schein und wie die Leuchtkraft so ist. Und man versucht sich selbst sozusagen zu analysieren und all diese Dinge mit hineinzubringen. Und das ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Das war nie Gedanke Gottes, sondern Gott wollte immer, dass wir letztendlich in dieser Welt Licht sind. Deswegen ist mir das ein Vorrecht auch heute oder ein Anliegen, diese zwei Systeme einfach mal zu untersuchen, diese zwei Systeme der Kirchenentwicklung. Und das erste System ist dieses religiöse, diese religiöse Kirche, die stehende Kirche, die unbewegliche Kirche, die eigentlich sich nicht rausbewegt. Und vielleicht denken wir Freikirchler, Pfingstler oder wie auch immer, woher ihr kommt, aus welcher Freikirche, dass wir davon frei sind. Sind wir nicht. Wir haben uns genauso wie alle anderen Kirchen verkrochen in unsere vier Wände, in unseren Kirchen und feiern unsere Gottesdienste in einer Art und Weise, wo wir denken, hey, die Welt, die ist da draußen, ich bin hier so schön gemeinsam mit meinem Gott und feiere ihn. Und das läuft schon Jahrzehnte, Jahrhunderte, das läuft eine ganze Weile schon so. Wo wir uns gemeinsam daran erfreuen, dass wir nicht irgendwie verfolgt werden oder dass wir nicht irgendwo von der Welt irgendwie komisch beäugt werden. Aber das ist eine Kirche, dieses System ist einfach diese religiöse System, diese Kirche ist eigentlich eine stehende Kirche, eine sich nicht bewegende Kirche. Und wisst ihr, wenn Wasser irgendwo steht, zu lange, was wird dann? Dann wird's modrig irgendwann, dann wird's stinkig irgendwann. Wenn Wasser irgendwo, so eine Pfütze, wenn die zu lange da steht, dann passiert etwas. Da ist auch Leben, aber das willst du nicht haben. So, das will ich nur damit vermitteln. Eine stehende Kirche entfaltet sozusagen einen eigenen Geruch. Ja, jetzt nehme ich mal dieses Bild, jetzt müsst ihr das aus dem Kopf kriegen, ne? Aber das ist so mit dem stehenden Wasser. Das Wort Gottes gibt uns aber eigentlich Klarheit, wir sollen ein fließendes Wasser sein. Wir sollen den Geist Gottes, das, was Gott uns gegeben hat, als eine Tür öffnen und das, was er gegeben hat, durch uns muss es fließen. Es muss fließen. Wohin denn? Da, wo es will. In diese Welt hinaus, nicht hier in einen Strudel, sondern in die Welt hinaus. Da soll es hinaus. Das zweite System der Kirche oder das zweite Konzept ist die bewegte Kirche, eine Bewegung, eine Kirchenbewegung. Eine Kirche, eine Arbeit. Epheser 4, die Gaben sind gegeben, damit die Kirche zugerüstet wird zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat. Von Anfang an, er hat für dich gute Werke vorbereitet und er möchte, dass du Menschen rettest. Darum geht es. Egal, was du glaubst, egal, wie viel du betest, egal, wie viel Bibel du gelesen hast, egal, wie geistlich du bist, egal, wie viel Erlebnisse du mit Gott erlebt hast, am Ende des Tages gibt es eine klare Botschaft für dich. Eins ist Gott wichtig. Er möchte seine Kinder nach Hause bringen. Das ist alles. Und du bist derjenige, der alles dafür tun muss. Und das Komische an der ganzen Geschichte, und da bin ich echt von meinem Gott so begeistert. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich so gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob ich die Nerven dafür hätte. Stellt euch jetzt mal vor, du bist errettet, du hast Gott erlebt. Und du weißt ganz genau, dass du eigentlich die Gnade Gottes nicht verdient hast. Du hast es nicht verdient, dass jemand für dich sterben muss. Sondern du hast eigentlich es verdient, dass du die Konsequenzen trägst dessen, was du verbockt hast. Das ist in jeder Rechtsprechung gleich. Du musst die Schuld, das, was du verbockt hast, dafür musst du die Konsequenzen tragen. Ist bei Gott nicht anders. Nur, er hat ja gesagt, aber die können das nicht so. Die sind viel zu weich und die sind viel zu lieb. Und die können das gar nicht, die können diese Konsequenzen gar nicht tragen. Also was macht der Papa? Das machen viele Väter so und Mütter, wenn sie Kinder haben. Wenn ich helfen kann, dann springe ich für dich ein. Wenn ich helfen kann, dann werde ich für dich einspringen. Der Junge, die Tochter hat nicht genug Geld. Hey, wir springen da ein. Da gibt es eine Schwierigkeit mit dem Auto, da kümmert sich der Papa drum. Da gibt es eine Schwierigkeit, was weiß ich denn, in eine Partnerschaft. Du kannst dich bei Papa ausholen. Alle, die gegen dich sind, sind auch gegen unsere Familie. Die sind alle böse und so, ne? Wir sind Seelsorger. Wir sind Handwerker. Wir sind Dienstleister. Wir Eltern sind immer da. Und das ist das Geniale am Papa. Nur Papa macht noch mehr. Der himmlische Vater macht noch viel mehr. Er sagt, ihr müsst nicht die Schuld tragen. Ich gehe für euch und werde getötet. Na gut, das könnte vielleicht der eine oder andere von uns auch tun für unsere Kinder. Das ist jetzt noch nicht die Größe des Ganzen. Aber tu das mal für die Kinder, die es nicht wissen. Tu das mal für den, der gar nicht daran gedacht hat. Tu das mal für den, der sich überhaupt gar nicht drum kümmert. Und sogar dahin steht und sagt, na gut, kreuzigt ihn. Würdest du es dann auch tun? Ich finde, unser Vater im Himmel ist richtig genial. Aber warum geht es endlich tatsächlich? Gott geht es darum, und das hatte ich ja schon das letzte Mal gesagt und habe das so ein bisschen ausgeführt, einfach aus meinem Herzen heraus. Der Vater im Himmel ist eigentlich verliebt in euch, in uns, in mich, in jeden von uns. Er liebt seine Kinder, wie Väter halt und Mütter halt einfach Kinder lieben. Er ist eine gesunde Familie ist. Man liebt seine Kinder. Und der Vater im Himmel, er liebt uns. Er gibt alles dafür. Und er liebt uns. Und jetzt müssen wir uns aber Gedanken darüber machen, warum liebt er uns so sehr. Und das hatte ich ja schon letzten Sonntag ausgeführt. Weil wir fähig sind, auch zu lieben. Das ist etwas, was nur wir als Menschen haben. Kein anderes Wesen hat das auf der Welt. Vielleicht haben Tiere irgendwo, glaubt ihr, die sind verliebt in den Menschen. Nein, die sind so fixiert, weil sie Futter kriegen oder was weiß ich was. Sie kommen nicht, was weiß ich denn, die Straße entlang gelaufen oder so, Katze oder Hund oder irgendetwas und sagt, oh, den finde ich toll, bei denen werde ich jetzt mal bleiben oder so. Da gehe ich jetzt hin, in den verliebe ich mich, das ist ein toller Mensch oder sowas. Ne? Nein, der wird immer bei dem bleiben, der ihn füttert. Das ist so das Gesetz. Oder Habt ihr jetzt irgendwo, was weiß ich, so eine verliebte Kuh gesehen, so Milka-mäßig oder sowas, die zu euch kommt, oh, das ist aber ein leckerer Mensch da, der ist toll, den liebe ich oder sowas. Und der Mensch denkt sich, das ist aber eine leckere Kuh, die liebe ich auch. Da wollen wir jetzt nicht ausführen, alle Kopfkinos raus. Das funktioniert nicht, aber bei den Menschen funktioniert es. Der Mensch kann lieben. Und das ist die Eigenschaft, die von Gott in unser Herz gegeben ist. Jeder Mensch auf dieser Welt sollte das können. Und der Vater im Himmel, der sucht seine Kinder. Und er hat sich uns erwiesen. Er hat sich uns als seine Kinder erwiesen und hat uns einfach an sein Herz gezogen. Und es gab, und ich möchte euch eins sagen, damit schließe ich mich mit ein, dass ich nicht so doof bin. Ihr habt eine tolle Entscheidung getroffen. Ihr wart sehr klug. Aber deswegen nehme ich mich mit hinein. Ihr wart sehr klug. Warum? Weil ihr die Stimme Gottes gehört habt. Es gibt so viele Menschen, die hören sie nicht. Aber ihr habt sie gehört. Ihr habt diese Stimme Gottes gehört und habt die Liebeszusage Gottes gehört. Und gesagt, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich wohlgefallen wie zu Jesus, was der Vater gesagt hat. Ich habe dich je und je geliebt. In deinem Mutterleib habe ich dich schon vorbereitet. All diese Verse sind ja in der Bibel so schön verstreut. Und vermitteln uns eins, dass Gott uns so sehr liebt. Er liebt dich, er liebt mich. Und das Klügste, was wir in unserem Leben vollbracht haben, und das ist Tatsache, ist, dass wir Jesus ja gesagt haben. Herr, hier bin ich. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Hey, das war die klügste Entscheidung deines Lebens. Alles, was wir in dieser Welt entscheiden, ohne Gott, wird in dieser Welt bleiben. Alles. Alles. Sogar deine Erziehung wird in dieser Welt bleiben. Sogar diese ganze Ordnung oder alles, was du denkst, was du hast oder sowas, das wird alles hier bleiben. Das Einzige, was zu Gott gehen wird, wird das, was aus deinem Herzen entstanden ist, wo du aus Gottes Geist mit seiner Liebe in dieser Welt mit hineingebracht hast. Wenn du Menschen geliebt hast, wenn du Menschen dich ihnen demütig oder barmherzig gezeigt hast, dann wird das der Schatz, der im Himmel gesammelt wird. Das ist das, was Gott erwartet von dir. Gott erwartet von dir, dass du wirklich dich bewegst und seine Kinder nach Hause bringst. Warum? Warum kann er das nicht selber machen? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Er könnte das ja auch selber machen. Wozu braucht er uns dazu? Und das ist eben das Grundproblem. Das hatte ich schon öfters mal angesprochen. Das ist ein Grundproblem, was Gott hat. Wenn er das machen würde, würde er in den freien Willen eines Menschen eingreifen und würde sich hinstellen und würde sagen, okay, ich nehme alles aus dir raus, was falsch ist, was nicht in Ordnung ist, zack, raus. Und dann wird die Frage sein, was bleibt? Bleibt dann so ein Zombie, so sabbernd oder so, ist nichts mehr da? Oder ist da was? Versteht ihr, wie ich das meine? Wenn Gott kommen würde und du bist noch kein Christ, du hast noch nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen und der würde sagen, hey, ich bin dein Gott und alles das, was in dir ist, was nicht gut ist, was böse ist, was nicht von mir ist, muss jetzt erstmal raus. Und dann kannst du dich selber prüfen, wie viel übrig bleiben würde. Das wärst dann du. Das heißt, das ist das Erste. Das Zweite ist, okay, ich hatte ja gar keine Möglichkeit, mich zu entscheiden. Ich habe ja nicht gesagt, Herr, ich möchte mich jetzt entscheiden, ich würde lieber das machen oder jenes machen. Nein, du hast gar keine Möglichkeit gehabt, du hast gar keine Chance gehabt, dich zu entscheiden. So, das ist die Tatsache. Also beide Dinge werden für Gott nicht funktionieren. Das heißt, also letztendlich ist hier die Frage, warum macht er es nicht selber einfach aus diesem Grund? Weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Aber warum macht er es dann durch diejenigen, die ihn lieben, also durch die Christen? Warum macht er es durch sie? Ganz einfach, weil sie nicht die Möglichkeit haben, einen anderen den freien Willen zu rauben. Aber sie haben die Möglichkeit, mit ganzem Herzen sie zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eigentlich die Missionsbotschaft. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht nicht nur darum, Matthäus 28 zu sagen, geh hinaus in die Welt und predige das Evangelium, sondern liebe diesen Menschen wie dich selbst. Das ist nämlich der Schlüssel des Ganzen. Und jetzt müssen wir letztendlich feststellen, dass die Kirche irgendwo ihren Weg ein bisschen verloren hat. Wir haben unseren Weg bis jetzt vor Corona noch irgendwo noch in den Kirchen gehabt. Und wir haben uns da verkrochen und wir haben uns beleuchtet und wir haben uns irgendwo schon in allen Ecken beleuchtet und wir leuchten uns gegenseitig an, blenden uns an alles Mögliche, aber wir haben noch nichts erreicht. Tatsache ist, dass die Welt macht, was sie will. Und das können wir auch nicht ändern. Aber was ist zu tun? Sollen wir uns jetzt hinstellen auf die Märkte und sagen, alles, ihr seid alle verdammt und ihr seid alle, was weiß ich denn, zum Tod verurteilt und all diese Dinge? Ich glaube nicht. So, wenn du schnell laufen kannst, kannst du es machen. Aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Sondern was ist eigentlich der Auftrag? Die Menschen zu lieben. Bereite ihnen den Weg, reinige den Weg, damit sie zu dir kommen können. Das ist mein Grundgedanke. Reinige den Weg für die Menschen, dass sie zu dir kommen. Geh ihnen nicht mit Vorurteilen entgegen, sondern nimm sie so, wie sie sind. Wenn ich an Georg denke, und er hat sehr viel mit solchen Leuten zu tun, die sich selbst noch nicht mal betreuen können, die selbst nicht mal sich verwalten können, die sich selbst gar nicht organisieren können. Und diese Menschen musst du lieben. Und das ist nicht einfach. Und ich weiß, ich war ja mal mit ihm mit. Und ich denke mir, Gott, ich bin so dankbar, dass ich das nicht machen muss. Da hast du dir den Richtigen ausgesucht. Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Wenn es Leute gibt, die sich selber nicht verwalten können, aber von dir erwarten, von dir fordern, dass du ihnen alles gibst, alles vorbereitest, alles machst. Das ist anstrengend. Stellt euch das mal vor. Ihr hättet Kinder und diese Kinder, die sind schon erwachsen, die sind schon 30, 35 und sie sind immer noch zu Hause und sagen, Mama, ich erwarte von dir, dass du mir mein Essen machst und dass du mir mein Taschengeld gibst und dass du mir hilfst, dass du mich dort und da hinfährst, dass du mein Chauffeur bist und alles das. Okay, das kannst du dir vorstellen bei einem 10-Jährigen oder 5-Jährigen oder was weiß ich denn, vielleicht sogar ein 18-Jähriger. Aber, nein, Spaß. Hey, aber wenn sie erwachsen sind, dann würden wir sagen, nur so ein Tritt in den, ne, Allerwertesten und raus mit dir. Ja, aber was willst du machen, wenn du solche Menschen um dich hast? Willst du sagen, hey, mit dir, du musst erwachsen werden, mit dir habe ich nichts zu tun, mit dir will ich es nicht. Das sind die Vorurteile. Wir müssen den Weg reinigen. Wir dürfen keine Vorurteile haben. Wir müssen sogar den Menschen sagen, komm, der Vater im Himmel hat dich lieb und ich werde mein Bestes geben, dich auch zu lieben. Vielleicht wird es mir schwerfallen, aber hey, damit sammle ich mir meine Schätze im Himmel. Es gibt auch andere Beispiele, die ich jetzt gar nicht so anführen möchte. Aber ich möchte euch nur deutlich machen, es gibt Menschen, die sind kaputt in dieser Welt. Wir als Christen, wir schimpfen über Homosexualität und all so ein Zeugs. Ne? Ja, das ist nicht biblisch und so. Ja, ist es nicht. Ja, aber was machen wir, dass wir sie bekommen, die Leute? Wie erreichen wir sie? Wer kümmert sich um die? Sind sie abgestempelt oder sind sie jetzt irgendwie in minderer Qualität? Sind sie jetzt irgendwo Stiefkinder Gottes oder sind sie jetzt, was weiß ich denn, Menschen zweiter Klasse oder wie funktioniert das? Es ist ja kein Wunder, dass wir auch deswegen verurteilt werden, weil wir setzen Regeln, was wir wollen, was richtig und was falsch ist. Hat Gott Regeln gesetzt, ob du gerettet werden sollst oder nicht? Hat er irgendwas gemacht, dass du sagst, ja gut, also alle sind in Ordnung auf Lado, der ist ganz raus. Also den kannst du ja nicht nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen unsere Wege reinigen. Das bedeutet unsere inneren Glaubenswege, unsere inneren Einstellungen den anderen gegenüber. Da ist vielleicht jemand, der nicht unbedingt deinen Hygienevorschriften entspricht. Vielleicht hat er auch nichts zu essen und vielleicht hat er auch kein Geld und setzt auf der Straße oder sowas, ne? Und du überlegst dir, ob du ihm 1 Euro gibst. Und dann kommen diese Gedanken, ja, aber der wird sie versaufen oder der wird, was weiß ich denn, der wird nicht das kaufen, was er braucht. Und du würdest gerne ihn organisieren. Du würdest gerne über ihn richten oder urteilen oder dieses oder jenes tun. Aber kannst du zu ihm hingehen, dich neben ihn setzen und sagen, ey, weißt du was? Es gibt einen Gott, der hat dich lieb. Und deine Zukunft ist nicht in erster Linie, dass du hier verdirbst, dass du hier rumsitzt, dass du hier irgendwo wertlos dich fühlst und dass du an Menschen, dass Menschen an dir vorübergehen und permanent sich nur gut fühlen, weil sie da nicht sitzen müssen. Bist du bereit, dich neben sie zu setzen und zu sagen, weißt du, es gibt jemand, der dich liebt? Ich war früher auch so. Vielleicht habe ich nicht auf der Straße gesessen. Vielleicht habe ich nicht, was weiß ich denn, irgendwelche anderen Dinge getan. Aber ich war früher genauso. Auch eigentlich für mich empfunden, Mensch zweiter Klasse. Wertlos. Weil viele Menschen über mich Dinge ausgesprochen haben, die ich geglaubt habe, die nicht wertvoll waren, die mich definiert haben als etwas Wertloses. Aber als Gott in mein Leben gekommen ist, hat er sich nicht darum gekümmert. Er hat nicht gefragt, was für eine Bildung ich habe. Er hat nicht gefragt, was für ein soziales Umfeld ich habe. Er hat nicht gefragt, ob ich Duschzeug habe. Er hat nicht gefragt, ob ich mir die Zähne geputzt habe. Er hat nicht gefragt, was ich mir für letzte Klamotten gekauft habe. Und er hat nichts gefragt. Er hat mich einfach nur in den Arm genommen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, ich weiß, unsere Techniker warten, dass ich irgendwann mal eine Bibelstelle zitiere. Und ich möchte euch einfach mal aus Lukas 15 nochmal lesen von Vers 18 bis 24. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und fragte nicht, warum bist du nicht gewaschen? Warum siehst du so schlimm aus? Warum bist du so runtergekommen? Warum bist du wie ein, ich will das Wort nicht sagen, dann werde ich einen Shitstorm kriegen. So, das muss ja aufpassen, es geht ja jetzt alles in die Welt hinaus. Und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring schnell das beste Gewand her und zieh ihm an und gib ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bring das gemästete Kalb und schlachtet es und lass uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. In keinster Art und Weise wurde vom Vater ein Urteil gesprochen. Sondern was hat der Vater gemacht? Was hat der Vater an dir gemacht? Was hat er an mir gemacht? Er hat mich so genommen, wie ich bin. Das heißt, lasst uns die Wege frei machen. Lasst uns die Straßen frei machen, dass wir sehen können, dass die Kinder Gottes in Not sind. Der Vater sah schon von Weitem, dass sein Sohn kommt. Er sah ihn schon von Weitem. Siehst du schon von Weitem? Oder hast du die Tür zugemacht und siehst gar nichts? Wenn wir sagen, wohin mit der Kirche? Kirche, wohin? Wohin? Dann sage ich, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Dann weißt du, wohin. Brauchst nur einen Schritt vor die Tür zu gehen. Und dann schau, wie weit du gucken kannst. Aber schau mit den Herzen. Schau nicht nur mit den Augen. Schau mit den Herzen. Reinige die Straße, dass du sehen kannst, was vor dir ist. Reinige deine innere Einstellung zu den verlorenen Menschen. Reinige das. Das ist deine Bestimmung in dieser Welt. Das ist der Grund, warum du überhaupt hier bist. Das ist der Grund, warum du lebst. Weil Gott sich vorgenommen hat, durch dich seine Kinder nach Hause zu bringen. Weil er es nicht kann. Er kann schon, aber er wird es nicht tun. Weil er nicht in den Willen eines Menschen eingreifen will. Deswegen nimmt er dich. und sagt, meine Kinder werden doch wohl so viel Verständnis haben und so viel Verstand haben, wenn ich alles für sie hingegeben habe, dass sie auch ein bisschen was für mich hingeben. Und versteht ihr? Und jetzt lest mal aus diesem Hintergrund, lest mal die Bibel. Und ihr werdet feststellen, egal was es ist, wo du sagst, ja, ich kann aber nicht so gut reden, dann sagt Gott, kein Problem. Ich kümmere mich darum. Ich werde dir meinen Geist geben und mein Geist wird dir offenbaren, was du zu sagen hast. Und er wird dir zeigen, was du ihnen erzählen sollst. Ja, Herr, aber ich habe nicht genug Geld, damit ich mir die Zeit, die Freizeit nehmen kann. Und so. Kein Problem. Ich sag dir eins. Habt ihr jeweils verstanden, warum es den Zehnten gibt? Ich möchte euch einfach mal einen kleinen Gedanken davon weitergeben. Der Zehnte, das ist ja meistens ja unser Problem, dass wir sagen, ja, der Zehnte, das ist ja ein zehnter Teil meines ganzen Verdienstes. Das soll ich in die Kirche investieren, in die Gemeinde, in das Reich Gottes investieren. Jetzt überlegt mal anders mal. Ihr habt 10 Scheiben Brot, das ist die 10 Scheiben Brot, die ihr überhaupt habt. Das ist eure Versorgung. So. Und ihr habt 9 für euch und ein Stück sollt ihr abgeben. Jetzt, wenn ihr sagt, ich habe zu wenig, dann wärst du dieses eine Stück, das zehnte Stück, dieses Stück Brot, daran wärst du dich definieren. Du wärst dich nicht an den 9 Broten definieren, sondern du wärst dich an diesem einen Brot definieren. Das heißt, du definierst dich an deinen Mangel. Und wenn du dich an deinen Mangel definierst, dann wärst du auch Mangel ernten. Denn das, wonach du dich definierst, das, was du für dich letztendlich als Logik siehst, danach wärst du auch definiert werden. Das ist ganz einfach. Das ist Milchmädchenrechnung. Aber Gott sagt dir, gib mir mal das. Und du sagst dir, ja, Herr, aber wenn ich dir das gebe, dann habe ich ja nichts. Okay, sehen wir es mal anders. Jetzt muss ich improvisieren. Wo steht das, Daniela? Psalm 118 oder so, wer mit Tränen seht, wird mit Freuden ernten. 126, Vers 5, ne? Genau, dankeschön. 126, Vers 12. Ich frage Daniele, weil die ist ja total hier in Bibellesemodus. Finde ich richtig genau. Aber, Andrea, dankeschön. Das ist bestimmt ein wichtiger Vers für dich gewesen, ne? Okay, 126, Vers 5. Wer mit Tränen seht, wird mit Freude ernten. Warum steht das da? Was ist mit Tränen sehen? Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet Bauern und ihr hättet jetzt irgendwie Weizen zum Aussehen. Und ihr habt die 9 Brote schon gegessen. Und jetzt habt ihr nur noch ein Brot. Jetzt habt ihr nur noch eine Scheibe Brot. Und jetzt sagt ihr euch, Mann, ich würde gerne das Zeug essen. Das, was ich in dieser Tasche habe, das würde ich so gerne essen. Wenn ich es aber esse, dann sterbe ich. Wenn ich es jetzt nicht aussehe, ich werde für einen Moment, werde ich meinen Hunger stillen und dann werde ich sterben. Und jetzt sehst du mit Tränen. Jetzt fängst du an mit Tränen zu sehen. Und sag Gott, ja, das tut mir richtig weh. Und ich muss aber diesen Weizen aussehen. Warum? Und Gott sagt dir, kein Problem, mach das. Es tut vielleicht jetzt im Bauch weh. Aber ich sag dir eins, ich verspreche dir eins, du wirst eine große Ernte haben. Und von diesem kleinen bisschen, was du ausgesät hast, von da, wo es dir im Bauch wehgetan hat, von da, wo du vielleicht auch mit Tränen das rausgegeben hast, du wirst dein Reichtum bilden. Das heißt, definier dich daran, dass der Zehnte eigentlich dein Reichtum ist, nicht deine Armut. Das ist eigentlich der Gedanke, der dahinter steckt. Wo war ich denn eigentlich? Ich bin ja ausgeschweift. Das ist ja eigentlich, das wollte ich gar nicht hin. Okay, wir sollen Licht sein. Und das Licht, wie ich schon gesagt habe, hat eine große Bedeutung, auch im Wort Gottes. Wir sollen ein Licht in dieser Welt sein, nicht in der Kirche, um uns selbst zu blenden. Wir sollen die Welt beeindrucken mit guten Taten. Das ist wichtig. Und Matthäus 5, 14 bis 16 sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Das ist so ein Maßeinheit, wie so ein kleiner Eimer. Sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Vielleicht ist hier ein bisschen versteckt, dass man glaubt, oh, das geht so ein bisschen in diese Richtung Werksgerechtigkeit. Aber wir haben uns ja so Dinge angeeignet, wenn wir etwas nicht tun wollen, dass wir immer irgendwelche Argumente dann finden, warum das nicht gut ist. Also wenn Werksgerechtigkeit irgendwo in unseren Kopf schwingt, oh, das ist aber nicht von Gott, das kann ja nicht sein, denn ich soll ja nicht rumprotzen in diese Welt oder irgendwo deutlich machen, was ich eigentlich Tolles habe an Gott oder so. Aber im Grunde, genau da steht da, das sollst du tun. Es ist nichts Erhabenes, es ist nichts Bedeutendes, es ist nichts etwas Großes, sich auf das Niveau eines Kranken, eines Bedürftigen zu begeben, nur damit er sich nicht schlecht fühlt, wenn du ihm sagst, dass es auch einen besseren Weg gibt. Es ist nichts Besonderes daran. Aber es ist etwas Wertvolles, wenn du ein Licht bist, an dem er sich orientieren kann und sagt, hey, so möchte ich das auch haben. Ich hatte einen guten Freund in Wolfsburg, der immer noch lebt, ein älterer Mann, der auch schon über 80 ist, der war mir ein Vorbild. Nicht deswegen, weil er ein guter Christ war. War er gar nicht. Am Anfang wollte er nie über die Schwelle unserer Kirche treten. Und das war ganz ziemlich anstrengend mit ihm. So, und hat er seine Frau auch ständig, wenn sie nicht regelmäßig pünktlich, wenn ich nicht pünktlich aufgehört habe, also das kann auch passieren, dass ich auch mal nicht pünktlich aufhöre, meine ich. Ihr lacht. Dann hat er vor der Tür gewartet und wenn er 5 Minuten über die Zeit war, ist er wieder losgefahren, musste sich halt mit dem Taxi nach Hause fahren. So, und das hatte ich aber am Anfang noch nicht gewusst. So, dann habe ich halt das natürlich auch nicht irgendwie registriert und dann hatte ich irgendwann mal mit Jürgen gesagt, ich mache das nicht. Ja. Wenn sie 5 Minuten nicht draußen ist, dann fahre ich einfach nach Hause. Soll mit dem Taxi fahren? Sie hat ja auch Geld. Ja, ist mir egal. Ne? Und dann habe ich sie immer gesehen und sie guckte immer so und war ganz unruhig, wenn ich ein bisschen länger da, wenn es dann länger ging. Und dann wusste ich eigentlich in der Zukunft, okay, so ist das. Aber dieser Mann, der hatte mich beeindruckt. Der hat etwas getan, was in unserer Familie bis heute eigentlich noch eine schöne Erinnerung ist. Weil er gesehen hat, dass wir nicht irgendwie mit Vorurteilen und dass wir nie irgendwo böses Wort übereinander geredet haben, hat er sich vorgenommen, okay, ich werde mal gucken, wie das dann bei den Malisiks zu Hause ist. Das kann ja nicht so sein. Die können ja nicht so toll sein. Sind wir ja auch nicht. Also okay. Aber hat er sich gedacht, okay, ich werde das mal untersuchen. Ich werde mal Flado anbieten, ich werde in seinem Haus mal helfen. Ich hatte so ein altes Bauernhaus, das war echt Katastrophe und da machst du viel zu tun und alles furchtbar. Und er hat sich gesagt, ja, ich helfe ihm da. Und dann ist er halt zu uns gekommen. Die Kinder haben immer Mao abends gekriegt, ne? Und da ist er immer 2 Jahre lang. Hat er jede Woche, ist er bei mir gewesen, hat er mein Haus an Reparatur, da, was ich da an Restaurierung oder keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Da war er immer dabei. Und irgendwann, nach 2 Jahren, hat er irgendwo, ich weiß es nicht, was das gewesen ist, in so eine Rede war da, und dann hat er gesagt, ist komisch. Klar, mit Flado und Heike und den Kindern hatte ich Zeit gehabt. Ich habe festgestellt, die sind genauso wie du und ich, alles ganz normal, sie hängen nicht ihren Christ raus oder irgendwas, dass sie jetzt was sie hochheilig da umherläuft. Aber was ich festgestellt habe, Andi, die haben noch nie ein böses Wort über jemand anderen gesagt. Die haben nie irgendwo, auch wenn ich versucht habe, ja, wie findest du den und sowas, der nervt doch oder sowas, ne, da haben sie sich immer rausgehalten aus der ganzen Geschichte. Sie haben nie ein böses Wort über jemanden verloren. Und wenn ich dann angefangen habe, jemand irgendwo anzugreifen, dann war Flado sofort da und gesagt, stopp, das geht nicht. Und das war mir ein Vorbild dessen, nicht deswegen, weil wir so toll sind, weil es jemand erkannt hat. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn es etwas gibt, was ich bete, wenn es etwas gibt, was ich von Gott erwarte für mein Leben, dann ist es, Herr, schenk mir mehr solche Momente. Schenk mir mehr solche Momente, dass Leute an uns sehen, dass wir es gut mit ihnen meinen. Er hat sich damals bekehrt und das war wirklich eine tragische Geschichte und er ist heute ein guter Mann Gottes. Also da ist, seine Frau war früher Älteste in unserer Gemeinde, da ist er schon drüber oder sowas. Der brennt für Gott mit über 80. So. Das ist etwas, was ich so genial finde. Ich möchte zum Schluss kommen und diese 2 Konzepte nochmal in Erinnerung rufen. Es gibt die religiöse Kirche, das ist gestorben. Und jeder, der glaubt, dass er in der Zukunft noch in dieser Kirche, in den 4 Wänden, gemütlich und feierlich zusammenkommen kann und alles nur ganz kuschelig durchlebt hat, und das war das Christentum in seiner ganzen Höhe und Breite, der irrt sich. Das wird es nicht mehr so geben. Es wird definitiv noch die Kirche geben. Es wird definitiv noch Versammlungen geben. Aber die Ausrichtung wird eine andere sein. Es wird kein Teich mehr sein, sondern wird ein Fluss werden. Das ist das, worum es geht. Deswegen Predigt to go. Die Predigt soll dich dazu motivieren zu gehen, nicht zu sitzen, nicht abzuwarten, nicht eine gemütliche Position einzunehmen, sondern zu gehen. Eine Predigt to go. Und wenn ich predige, dann damit ich genauso wie jeder von uns rausgeht in dieser Welt und das tut, was die Welt braucht. Wir brauchen, und das ist mein abschließender Gedanke, wir brauchen die Liebe des Vaters. Dazu ist die Versammlung da. Diesen Gedanken, wir haben gesagt, wir werden in der Zukunft eine Kirche der Bewegung sein. Eine Flusskirche, nicht eine Teichkirche. Wir werden eine Kirche sein, eine Kirche, die Menschen ohne Vorbehalt, ohne irgendwelche Dinge, sie einlädt in die Gegenwart Gottes. Und Gott wird dafür sorgen, dass du alles bekommst, damit sie gerettet werden. Er wird deinen Besitz vermehren. Er wird deine Zeit vermehren. Er wird alles dafür sorgen. Er ist bereit, dir alles zu geben, wenn du bereit bist, seine Kinder nach Hause zu bringen. Das ist alles. Das ist genauso, wie wenn mein Kind ist irgendwo verloren und ich weiß, ich schaffe es nicht, es zu finden. Deswegen organisiere ich mir einen Privatdetektiv und du bist ein Privatdetektiv jetzt und du musst mein Kind suchen und es nach Hause bringen. Es gibt so schöne Krimis, die immer so ablaufen, ne? Das ist das. Das sind wir. Und wenn du etwas brauchst, wenn du Kohle brauchst, dann wird Gott dafür sorgen, dass du sie hast. Wenn du Zeit brauchst, dann wird Gott dafür sorgen. Wenn du Gesundheit brauchst, dann wird er dafür sorgen. Aber wenn du in einen Teich liegst und sagst, Herr, schenk mir dies, schenk mir das, wozu? Mit welcher Begründung? Warum soll ich das denn machen? Hast du denn nicht genug? Was brauchst du denn noch? Das Wasser stinkt. Na, dann geh raus. Ja. Aber, und der letzte Gedanke, den ich euch weitergeben kann, ihr werdet versagen, wenn ihr eine Sache nicht macht. Und das ist eigentlich so, dass was eigentlich das Finale ist des Ganzen, was uns bewusst werden soll, warum es Kirche immer wieder geben wird, warum dieser Ort legitim ist. Es ist der Ort, wo du den Kuss des Vaters bekommst. Wenn du nicht den Kuss des Vaters bekommen hast, dann wirst du nicht fähig sein, die Welt zu retten. Um den Kuss des Vaters zu bekommen, musst du dich entscheiden zu sagen, ich werde zu meinem Vater gehen. Ich entscheide mich, zu Jesus zu gehen. Ich entscheide mich, zum Vater im Himmel zu gehen. Ich entscheide mich, zu meinem Gott zu gehen. Ich entscheide mich, dorthin zu gehen und nicht hier zu bleiben, wo ich bin. Ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen. So wie der verlorene Sohn sich entschieden hat, hat ihn keiner getrieben, dorthin zu gehen, zum Vater zurück. Sondern er hat sich entschieden. Der Vater hat keine Detektive oder irgendwelche Leute geschickt oder irgendwelche Mafia, die ihn irgendwo eingesperrt und mitgenommen hat. Du musst wieder nach Hause. Hat nichts getan. Sondern er hat entschieden, ich will zu meinem Vater zurück. Sogar seine Knechte leben besser als ich. Und das ist der wichtige Gedanke. Du kannst nicht einfach irgendwie anmaßend oder arrogant zu Gott kommen, zu sagen, Herr, gib mir, gib mir, gib mir. Sondern du musst zu Gott kommen, zu sagen, vergib mir. Hier ist auch ein Mir drin. Aber vergib mir. Vergib mir, ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe gegen das gesündigt, was du in meinem Leben getan hast. Vergib mir. Ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte ein Knecht sein für dich. Und was macht der Vater? Er nimmt dich an den Arm und er gibt dir diesen Kuss der Sohnschaft, der Kindschaft. Und wenn du diesen Kuss nicht bekommen hast, und wenn du heute Morgen, ob du hier bist oder zu Hause bist oder irgendwo in der Welt rumirrst, wenn du diese Botschaft hörst und diese Entscheidung nicht getroffen hast, ich gehe zurück zu meinem Vater, ich gehe zurück, zu dem vielleicht kannte ich es noch nie, aber ich habe so den Eindruck, denn in meinem Herzen, da ruft mich jemand nach Hause. Wenn du das spürst, dann hast du momentan die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich gehe zu meinem Vater und werde ihn bitten, dass er mir vergibt. Und ich werde sagen, Herr, ich brauche deine Umarmung, ich brauche deinen Kuss, ich brauche einfach, dass jemand sagt, dass er mich liebt. Und der Vater wird dich in den Arm nehmen und er wird dich küssen und er wird dich zurüsten und er wird dich vorbereiten und er wird dich zu seinem Kind machen, sondern du bist sein Kind, das braucht er nicht machen. Und er wird dich reinigen, er wird dich anziehen, er wird aus dir einen veränderten Menschen tun. Und du wirst fähig sein, in Gottes Kraft in dieser Welt ein Licht zu sein. Das ist die Absicht des Vaters. Amen. Lasst uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, Herr, dass wir deinen Kuss tagtäglich erwarten können. Herr, du küsst nicht einmal und dann nie wieder, sondern Herr, du küsst uns, du gibst uns 1000 Küsse und du liebst deine Kinder. Und manchmal bilden wir uns ein, dass so 50, 60, 70, 80 Jahre viel sind. Aber es ist eigentlich gar nichts. Es ist noch nicht mal der Rede wert. Und manchmal denken wir, oh, wir sind schon so alt und so erwachsen und so reif. Aber in deinen Augen sind wir noch kleine Babys und kleine Kinder. Und wenn wir uns genau die Gedanken darüber machen, dann stellen wir fest, das ist tatsächlich wahr. Egal wie alt ich bin, ich bleibe immer ein Kind und sehne mich danach, in den Arm genommen zu werden, sehne mich danach, nach Hause zu kommen, sehne mich danach, ein Zuhause zu haben, da wo ich beschützt, bewahrt, versorgt, geliebt werde. Danke, Vater im Himmel, dass ich das bei dir finde.